Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Kein Ende des Monsunregens in Sicht. In Pakistan sind mittlerweile 2,5 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Kein Rücktritt wegen der Lovebrae-Katastrophe. Der Duisburger Stadtpräsident Sauerland hält an seinem Amt fest. Gute Aussichten für den Schweizer Arbeitsmarkt. Die meisten Branchen brauchen schon bald mehr Personal. Das Wetter im Norden fällt in der Nacht noch teils kräftiger Regen. Morgen wird es recht sonnig. Noch mehr Sonnenschein gibt es auf der Alpen-Südseite. Am Mikrofon sind Daniel Hofer und Roger Brändlin. Er hat die Nachrichten.
Wegen des heftigen Monsunregens sind im Norden Pakistans Zehntausende von der Außenwelt abgeschnitten. Sie warten auf Hilfe, die allerdings sehr schwierig ist, weil die Verkehrswege unterbrochen sind. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz geht von 2,5 Millionen Betroffenen aus. Viele hätten alles verloren, teilte das IKRK in Genf mit. Eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht abzusehen. Die Meteorologen sagten für die Region weitere Regenfälle voraus. Die Behörden gehen deshalb davon aus, dass die Opferzahl noch steigen wird. Bisher wurden etwas mehr als 1100 Leichen geborgen. Die verheerenden Wald- und Torfbrände in Russland sind nach wie vor nicht unter Kontrolle. Zehntausende Brandhelfer bekämpfen unzählige Feuer auf einer Fläche, die zum Teil mit der Größe des Kantons Wallis angegeben wird. In mehreren Regionen wurde der Notstand ausgerufen. Bisher haben mindestens 34 Menschen wegen der Flammen ihr Leben verloren. Gemäß den Behörden könnte diese Zahl noch steigen. In Russland herrscht zurzeit die größte Hitze der letzten 130 Jahre. Heute wurden zum Teil 44 Grad gemessen. Der Duisburger Stadtpräsident Adolf Sauerland ist nach dem Love Parade-Unglück nach wie vor nicht bereit, zurückzutreten. Er werde nicht zurücktreten, bevor die etwaige Verantwortung seiner Stadtverwaltung klar sei, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Saulands Rücktritt wird seit der Massenpanik von vorletztem Samstag reihum gefordert. Duisburger Bürger sammeln seit dem Wochenende Unterschriften für die Abwahl. Politiker wollten ein Absetzungsverfahren einleiten. Auch Bundespräsident Wulff legte Sauerland einen Rücktritt nahe. Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt entwickelt sich in den meisten Branchen positiv. Daher dürften viele Unternehmen schon bald wieder mehr Personal benötigen, sagen Ökonomen der Konjunkturforschungsstelle der ETH. Vor allem Banken und der übrige Dienstleistungssektor dürften wieder mehr Mitarbeiter brauchen. Eher rückläufig ist der Trend laut den ETH-Forschern im Gastgewerbe. In der Schweiz sind in der ersten Hälfte dieses Jahres 300 neue HIV-Diagnosen gemeldet worden. Das sind gleich viele wie im ersten Halbjahr 2009. Damals war ein Rückgang neuer Infektionen beobachtet worden. Dieser Trend setzt sich laut dem Bundesamt für Gesundheit nicht fort. Das Bundesamt rechnet damit, dass auf das gesamte Jahr gesehen mit etwa 650 neuen Diagnosen zu rechnen ist. Israel hat sich bereit erklärt, den israelischen Angriff auf eine Gaza-Hilfsflotte Ende Mai von der UNO untersuchen zu lassen. Ministerpräsident Netanyahu habe UNO-Generalsekretär Ban entsprechend orientiert, hieß es aus Jerusalem. Es ist das erste Mal, dass Israel sich an einer Untersuchung der Vereinten Nationen gegen sich selber beteiligt. Die UNESCO hat an ihrer diesjährigen Tagung 20 neue Stätten zum Welterbe erklärt. Neu zum Kulturerbe gehören etwa ein historisches Gefangenenlager in Australien und das Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean, wo in den 40er und 50er Jahren Atomwaffentests durchgeführt worden waren. Neues Naturerbe sind unter anderem die Vulkanlandschaft auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean und das zentrale Hochland in Sri Lanka. Insgesamt stehen nun 910 Städten auf der UNESCO-Welterbeliste. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, stand kurz vor Schluss bei 6.325 Punkten, plus 2,0%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.646 Punkten, plus 1,7%. Der Euro wird zu einem Franken 36,72 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,374.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir berichten über Pakistan, wo der Nordwesten des Landes immer mehr in den Fluten des Monsuns versinkt. Hilfe kommt kaum in die abgelegenen Gebiete. Hilfe ist auch in Russland dringend nötig, wo die unzähligen Großbrände in der Sommerhitze noch nicht zu kontrollieren sind. Zum Schluss blicken wir nach Kuba, wo der Staat den Bürgern jetzt etwas mehr wirtschaftliche Privatinitiative zugesteht. Gleich.
Willkommen zum Wetter. In der Nacht fällt zum Teil kräftiger Regen. Morgen ist es dann nur noch vereinzelt nass und es gibt etwas Sonne bei 22 Grad. Im Süden wird es morgen ziemlich sonnig und sogar bis zu 30 Grad warm. Die RS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr auf der Nord-Süd-Achse. Etwa 8 Kilometer Stau und etwa 2 Stunden Wartezeit zwischen Quinto und dem Gotthard-Südportal in Airolo in Richtung Norden. Es wird empfohlen, via A13 Bellinzona San Bernardino Chur zu fahren. Dann stockt der Verkehr auch auf der anderen Seite des Gotthards, und zwar am Nordportal in Göschenen in Richtung Süden. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist aber wieder offen. Dann Stau oder Behinderung wegen Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken in der Region Basel, auf der A2 zwischen der Verzweigung Augst und der Verzweigung Gellert in Richtung Basel, auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagna. In der Region Zürich auf dem Nordring zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Zürich-Affoltern in Richtung Bern, zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern in Richtung St. Gallen, sowie auf dem Westring zwischen Urdorf-Nord und dem Gubristunnel. Und noch Region Bern, auf der A1 im Baustellenbereich zwischen Bern-Bethlehem und Bern-Neufeld stockt der Verkehr in Richtung Zürich.
Info 3 Abend.
Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes schlägt Alarm. 2,5 Millionen Menschen seien im Nordwesten Pakistans von den verheerenden Überschwemmungen betroffen. Die Behörden gehen in der Zwischenzeit von 1.100 Toten aus. Hilfsaktionen sind im abgelegenen Gebiet nur schwer möglich. Gefragt sind deshalb Helikopter, wie die Reportage von ARD-Korrespondent Jürgen Webermann zeigt.
Verzweifelt stemmen sich die Helfer gegen die Katastrophe, die der eigentlichen Flut zu folgen droht. Vom Hubschrauber aus werfen sie den ganzen Tag über Lebensmittel und Medikamente ab, denn die Gebiete unter ihnen sind immer noch abgeschnitten. Dort haben die Menschen weder frisches Wasser, noch können sie sich selbst versorgen. Ihre Felder sind vernichtet. An einer der wichtigsten Verbindungsstraßen ins Landesinnere funktioniert zumindest die notdürftige Versorgung. Viele Menschen haben sich deshalb dorthin geflüchtet. Tausende kampieren entlang des völlig überfüllten Highways. Das Wasser reichte bis zum Dach meines Hauses. Dann haben sie mich gerettet und hierher gebracht, erzählt einer der Flüchtlinge. Er rechnet damit, bis zu 15 Tage an der Straße bleiben zu müssen. Ich bin gestern zurück zu meinem Haus, aber dort ist jetzt überall Schlamm. Dort ist so unglaublich viel Schlamm. Immerhin, an der Straße halten manchmal Armeelastwagen, um zumindest etwas Essen zu bringen. Dennoch, die Flüchtlinge fühlen sich alleine gelassen in der sengenden Hitze, die dem Regen folgte. Wir haben nicht mal ein Zelt. Die Regierung hat versprochen zu helfen, aber hier sitzen so viele Menschen, wir haben nicht einmal Schatten. Und die Regierung sollte uns endlich mit Zelten beliefern. Ähnlich gereizt ist die Stimmung in der Stadt Nusheira. Mehr als 100.000 Menschen leben hier. Der gesamte Ort steht unter Wasser. Bis zu 45 Brücken in der Umgebung sollen zerstört sein. Der Fluss Kabul hatte sich zu einem tödlichen Strom entwickelt. Dazu, so der Vorwurf, sollen die Behörden Dämme aufgegeben haben, was die Lage noch verschlimmerte. Im provisorischen Flüchtlingslager in Nusheira herrschen katastrophale Zustände, berichtet dieser Mann. Das größte Problem beginnt, wenn sie Lebensmittel aus dem Hubschrauber werfen. Dann versuchen hier alle, etwas von den Rationen zu erhalten. Es gibt Schlägereien, so groß ist die Not. Einige wurden schon verletzt. Inzwischen haben sich hochrangige Regierungsvertreter ein Bild von der Lage in den Gebieten gemacht. Viel zu spät, so der Tenor der meisten Flüchtlinge. 30.000 Soldaten sind weiter im Einsatz. Dazu läuft langsam auch die internationale Hilfe an. Die US-Armee fliegt derzeit die Millionenstadt Peshawar mit Lebensmitteln und Medikamenten an. Peshawar ist ebenfalls von der Flut getroffen worden. Zudem haben sich viele Menschen dorthin geflüchtet. 27.000 Einwohner der Region dagegen warten immer noch darauf, von Booten oder Helikoptern von ihren Hausdächern oder von vereinzelten Inseln gerettet zu werden. Sie harren dort seit Tagen aus, völlig schutzlos. Immerhin hält das Wetter. Bisher sind keine weiteren Regenfälle in der Katastrophenregion registriert worden. Vielfach fließt das Wasser langsam ab. Was bleibt, sind gewaltige Schlammschichten. Dennoch, die Wetterdienste gehen immer noch davon aus, dass spätestens morgen neuer Regen kommen wird. Inzwischen sind auch die Menschen entlang des Flusses Indus alarmiert. Der Indus fließt durch das gesamte Land in den Süden Pakistans. Die Behörden befürchten, dass er massiv über die Ufer treten könnte.
Jürgen Webermann. Eine andere Naturkatastrophe trifft derzeit Russland. Während es in Pakistan viel zu nass ist, ist es in Russland viel zu trocken. Deshalb brennen in mehreren Regionen des Landes viele Wälder. Aus Moskau berichtet Heide Rasche von der ARD.
Durch die Wald- und Torfbrände sind in Russland mittlerweile mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden obdachlos, gut 70 Dörfer wurden ganz oder teilweise ein Raub der Flammen. Betroffen sind nach wie vor besonders das Gebiet um Nischni Nowgorod, rund 400 Kilometer östlich von Moskau, die Randgebiete des Moskauer Umlandes und der ferne Osten. Allerdings vermeldete das Katastrophenschutzministerium zumindest einen Teilerfolg. Seit dem Wochenende sei es gelungen, die Feuer zumindest von den Städten und Dörfern fernzuhalten. Dennoch lodern landesweit noch an die 7000 Wald- und Torfbrände. Das Gebiet ist so groß, dass es sogar auf Satellitenbildern aus dem Weltall zu erkennen ist. Eine Entwarnung ist noch nicht in Sicht. Die Meteorologen gehen davon aus, dass die Jahrhunderthitze mit Temperaturen um die 40 Grad noch mindestens bis zum Wochenende anhält. In einigen Regionen empfahlen die örtlichen Behörden den Unternehmen, ihre Produktion zu drosseln, um die Schadstoffbelastung der Luft nicht noch weiter zu verschlechtern. Im Gebiet um Nischni Nowgorod ist die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Atmosphäre beinahe 5-mal so hoch wie die zulässige Norm. Inzwischen sind in Russland Hilfsangebote aus Deutschland, der Ukraine und Abchasien eingetroffen. Heute berät Russlands Premierminister Putin mit den Gouverneuren der betroffenen Provinzen über das weitere Vorgehen.
Info 3 Abend.
Das kommunistische Kuba bewegt sich langsam, aber es bewegt sich. In der Nacht auf heute hat Kubas Staatschef Raúl Castro angekündigt, mehr wirtschaftliche Privatinitiative zuzulassen. So dürfen in Zukunft kleine Geschäfte betrieben werden und diese Geschäfte dürfen auch Arbeitskräfte anstellen. Völlig offen ist, ob diese neuen kleinen Freiheiten der kubanischen Wirtschaft auf die Beine helfen. Franco Battel.
Dimas Castellanos ist ein regimekritischer Philosoph und lebt in Havanna. Als er von der Rede Raúl Castros hörte, hat ihn vor allem eines erstaunt, dass die kleinen Privatunternehmer, die es in beschränkter Zahl schon heute gibt, in Zukunft Angestellte haben dürfen.
A mí me sorprendió que permitir que una persona que tiene un pequeño negocio pues pueda emplear otros trabajadores.
Dass die Regierung in Havanna dies zulässt, hat einen ganz handfesten Hintergrund. Kubas Staatswirtschaft ist defizitär. Rund 11 Millionen Kubanerinnen und Kubaner gibt es und ganze 4 Millionen von ihnen haben einen staatlichen Arbeitsplatz. Viele dieser Stellen sind unnütz und vor allem der Staat kann die Löhne nicht mehr bezahlen.
Habló de posiblemente más de un millón de trabajadores. Ellos lo piensan hacer de forma gradual, una cantidad en este trimestre.
Von den 4 Millionen Startstellen wird 1 Million verschwinden müssen, hat Castro schon vor ein paar Monaten angekündigt. Und damit all diese Leute nicht auf der Straße stehen, vergrößert die Regierung Castro nun den Spielraum für private Kleingeschäfte. Ein Bruch mit dem sozialistischen System sei das aber nicht, sagt Castellanos. Denn das Gesetz, das die Details regeln werde, kenne man noch nicht. Eines sei aber sicher: Es werde harte Auflagen geben.
Sencillamente vienen los límites y además en los impuestos van a ser muy altos para evitar el enriquecimiento. Por ahí creo que van a apretar mucho por los impuestos.
Der Staat werde den Kleinunternehmern mit Sicherheit hohe Steuern auferlegen. Das heißt, die Regierung werde darauf schauen, dass sie die Gewinne abschöpfe. Auf Kuba soll auch in Zukunft niemand reich werden.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS 3, DRS 4 News und DRS Virus. Heute verantwortlich und am Mikrofon Daniel Hofer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.